Liebe deutsche Basketballfans, es ist ein neues Zeitalter angebrochen. Der deutsche Basketball ist sexy.
Deutschland ist Europameister!
Dieses Team, dieses Schicksalsteam.
Ich kriege direkt Gänsehaut. Ja, so.
Es ist die vorletzte Podcast-Folge Abteilung Europameister in der Saison 2025-2026. Das Final Four in der Euroleague steht an und das heißt, wir müssen die großen Geschütze rausholen. Ich weiß, wir haben Per Günther hier jede Woche, aber heute kommt nochmal eine Nummer größer. Lukas Feldhaus ist bei uns. Guten Tag, Lukas.
Piep, piep, piep.
Wo ist die Feldmaus? Wir versprechen sie, aber sie hat anscheinend Internetprobleme.
Oh,
auf dem Felde, Da ist es...
Ja, es ist schwer. Wenn man im Wald lebt, dann ist es schwer, WLAN zu haben. Ich weiß nicht, ob wir das Intro dann einfach nochmal machen, oder?
Nein, genau so bleibt es.
Sag einfach Hallo.
Die Feldmaus, die kommt hier gleich einfach rein, gehopselt, wann immer sie bereit ist, aus ihrem Löchlein.
Möglicherweise jetzt. Da ist er, Lukas Feldhaus.
Hallo, ja, also ich hoffe, es funktioniert jetzt alles.
Da sind wir guter Dinge.
Ich habe irgendwas vom Loch gehört.
Wir waren in einem tiefen Loch ohne dich, aber jetzt bist du da, um mit uns auf das Final Four der Euroleague zu gucken. Lukas, man muss ja erstmal sagen, in diesem Podcast wird kein Name mehr erwähnt als deiner. Ich glaube, auch Andi Obst wurde nicht so oft besprochen wie du in dieser Saison. Du fertigst die Themenpapiere an für jegliche Magenta-Sportübertragungen. Eine Frage, die wir kurz so ein bisschen off-topic haben müssen. Wie viele Basketballspiele guckst du ungefähr pro Woche?
Oh, das ist eine gute Frage. Ja, keine Ahnung. Also ich gucke viel auch so Clips und so. Also wow, ich habe keine Ahnung, 3 bis 4 Spiele. Aber ich kann es überhaupt nicht sagen. Ich weiß es nicht.
3 bis 4 Spiele die Woche? Das klingt wie eine massive Untertreibung.
Und viele Clips halt.
Weil es ist wirklich egal, zu welcher Tages- oder Nachtzeit man bei irgendeinem Spiel irgendwas kommentiert, selbst wenn das nichts mit Magenta Sport zu tun hat. Es ist mir auch schon mehrfach passiert, dass ich irgendwelche Fußballspiele kommentiere und plötzlich bekomme ich Nachrichten von Lukas Feldhaus.
Ja, ich glaube, ich gucke ähnlich viele Fußballspiele wie Basketballspiele. Also ich denke schon. Also auch dritte Liga, Stuttgart 2, wenn ich mal reinschaue gegen irgendwen, dann schreibe ich die auch gern, ja. Also ja, also ich gucke viel Sport einfach. Darts gucke ich auch gern. Wie steht Per eigentlich zu Darts? Das wird mich auch mal interessieren.
Also erstmal meine persönlichen Niederlagen nach Schmerzen. Ich habe in den letzten 15 Jahren ungefähr 7 Mal Dart gespielt. Das war alles gegen Basti Ulrich. Nachts um 3 Uhr vor NBA-Spielen, um uns und den Organismus irgendwie am Leben zu halten. Und der Basti ist ein Finisher auf jeden Fall.
Okay.
Der ist, so, bups. Aber ansonsten, ich guck das tatsächlich nicht viel. Was ich noch sagen muss zu Lukas Feldhaus ist, dass er uns manchmal oder mich schlecht fühlen lässt über meinen Job, weil irgendwo läuft ein Basketballspiel und er schreibt mir natürlich mit einer Selbstverständlichkeit, als würde ich vorm TV hängen. Und manchmal tue ich das nicht. Und dann erwischt er mich einfach, dass er sagt, im zweiten Viertel, oh, der Switch gerade war verkackt. Und dann bin ich so, ich bin gerade irgendwo, ich sitze gerade im Restaurant und trinke ein bisschen Rosé. Aber dafür haben wir dich. Deswegen heute ausgekramt, ja. Genau für die großen Momente.
Ich erwarte auch keine Antworten, ehrlich gesagt, dann immer, ich muss das irgendwo loswerden, kanalisieren. Also,
lass alles raus, das freut mich. So, bin ich ja immerhin, ich fühle mich dann trotzdem informiert, auch wenn ich nicht an der Mattscheibe bin.
Aber was auf keinen Fall so sein sollte, dass ich hier öfter erwähnt werde als Andi Obst, also das ist zu viel.
Naja, aber ich meine, du hast es dir verdient. Du machst dir
die Feldhaus-Obst-Ratio, die darf nicht immer 1 sein.
du hast für jedes einzelne Spiel, das wir bei Magenta Sport übertragen, das muss man vielleicht nochmal betonen, gibt es vorher ein langes, ausführliches Themenpapier, das dann nicht nur solche Dinge beinhaltet wie Statistiken und Matchups und bla, sondern es gibt auch immer Informationen zu jeder Pressekonferenz, zu jedem Instagram-Post von jedem Spieler. Das ist schon wirklich Wahnsinn. Und natürlich gibt es dementsprechend auch 2 Themenpapiere zu den 2 Spielen, die jetzt anstehen. Per ist kurz vorm Abflug Richtung Athen. Bevor wir ins Sportliche reingehen, wo ist die Stimmungslage gerade, Per? Das ist ja nicht dein erstes Final Four, es ist nicht dein erstes Mal in der OAKA. Wie viel steckt Routine jetzt schon drin bei Per Günther?
Oh, nee, glücklicherweise gar keine. Ich glaube einfach, dieses Olympiakos in Athen Final Four, das bringt, glaube ich, was mit, was wir einfach auch nicht oft gesehen haben. Auch die Abwesenheit von Panna, was sorgt dafür? Gibt es Panna-Fans, die einfach jetzt jede Mannschaft anfeuern, die gegen die Rot-Weißen spielen oder nicht? Wird's leer? Also es wird so, ich glaube, weil es nicht so richtig erwartbar ist, wie die Stimmung wird, ist es noch aufregender als sowieso schon dann einfach der sportliche Reiz für mich. Es ist das offenste Final Four, an das ich mich erinnern kann. Und du hast jetzt mit Valencia wirklich auch was, so eine bizarre Geschichte dazu. Also es ist wirklich, glaube ich, mit Jacek Kibicius, dem Altmeister, Olympiakos als Heimmannschaft, Real, von denen niemand will, dass sie es gewinnen, außer Real-Fans. Und dann irgendwie gibt's Valencia, die Feel-Good-Story ist so, das ist eine gute Mischung.
Ja, gibt's Real-Fans? Im Basketball.
Oh, kleine Spitze. Lukas kommt hier heiß rein. Das gefällt mir gut. Ich glaube, es weiß ich nicht. Ich weiß nicht mal, ob. Ja, wer würde sich als Real Halla. Ich glaube, es gibt so Halla Madrid. Ab und zu kriege ich so eine Halla Madrid-Nachricht tatsächlich auch bei Basketballsiegen von den Unköniglichen.
Schön.
Dann lasst uns doch direkt reinspringen in die Spiele. Wir haben als erstes Halbfinale, 16.45 Uhr beginnt die Übertragung bei Magenta Sport, oder 16.30 Uhr, muss ich nachher nochmal nachschauen. Aber 17 Uhr ist Tip-Off jedenfalls zwischen Olympiakos Piräus und Fenerbahce Istanbul am Freitag. Wir haben Fener lange, einen langen Abgesang hinter uns in den letzten Wochen für Fener. Ich glaube, wir waren alle so ein bisschen auf der Welle. Kaunas wird das machen, Feners unglaubliche Struggles, gerade offensiv gegen Ende der Saison, selbst die Defensive nicht mehr ganz auf dem Level. Und sie haben es wieder mal rausgezogen bekommen, dieses Ding. Mit teilweise unglaublicher Defense, dann auch im letzten Spiel, Spiel 4, mit unfassbarer Offense, gerade von Talen Horton-Tucker. Und es ist mal wieder die Frage, dieses Olympiakos-Team, das vor einer Herausforderung defensiver Art steht. Lukas, grob deine Gefühle zu diesem Spiel.
Die haben schon mehrfach hin und her geschwankt zu diesem Spiel, weil es einfach schwierig ist. Also für mich ist es eine 50-50 Angelegenheit. Ich habe gelesen bei Basket News, dass 8.000 bis 10.000 Olympiakos-Fans in der Halle sein sollen. Also das wäre wirklich ja ein richtiger Heimvorteil dann auch. 2.500 oder so von Fenner. Für mich ist es einfach so, Piakos hat eigentlich nach einem durchwachsenen Start so die konstante Saison gespielt. Trotzdem bleiben so die Zweifel halt. Also die haben eigentlich diese Fragezeichen, über die ihr die ganze Saison auch gesprochen habt, eigentlich nicht ausgemerzt, würde ich sagen. Trotzdem läuft es eigentlich. Also ich meine, diese Monaco-Serie war eine für sich natürlich, aber die Dinger mit 20 bis 30 Punkten jedes Mal zu gewinnen gegen ein Team, was immer noch mit 5 Top-Spielern spielt in der Euroleague, das ist schon beachtlich. Fenner, ein Team, das wirklich eine überragende Defense spielt, alles wegswitchen kann. Ich sehe da eigentlich keinen bei Olympiakos, der da konstant im 1 gegen 1 das bestrafen könnte. Also sie werden, denke ich, abhängig sein von schwierigen Würfen, auch von Tyler Dorsey und Fournier. Ich denke, für beide Teams geht es eigentlich darum, das Spiel vielleicht über die Defense zu gewinnen. Also, weil ich auch nicht unbedingt sehe, dass Olympiakos gegen dieses Team, auch wenn Olympiakos die beste Offense ist, dass sie die outscoren können.
Wie sehr, Per, sind deine Zweifel durch die Serie, die Fener gerade gespielt hat, beruhigt, dass diese Offensive in entscheidenden Momenten genug produzieren kann?
Dass Feners Offense genug produzieren kann?
Ja.
Bin ich mir tatsächlich nicht sicher. Die Frage ist einfach, was wäre genug? Ich glaube, theoretisch sind 75 Punkte können genug sein, um das Spiel zu gewinnen. Und das hast du, glaube ich. Ich glaube, du hast mit Teller und Tucker also diese, gerade diese Fastbreak-Brechstange, die für so ein nervöses Spiel wichtig ist, dass er da vielleicht 4 bis 6 holt. Ich habe sowieso das Gefühl, dass Teller und Tucker nicht jemand ist, der große Ehrfurcht empfindet für dieses Event. Also ich glaube, der wird einfach tatsächlich schnell in der Lage sein, Basketball zu spielen. Und das wird ja das große Thema für uns immer wieder. Wer ist nicht Schuck? Für wen wird der Moment nicht zu groß? Und da hast du, glaube ich, schon mit dem Sieg bei Fenner, mit dem Coach bei Fenner und mit so jemandem wie Talen Horton-Tucker jemand, der, das ist, glaube ich, eine gefährliche Kombination und die auch dann mitunter reichen kann für genug Punkte. Ich wüsste auch nicht, wer das defensive Matchup wäre für Taylor und Tucker.
Tyson Ward wird wahrscheinlich eine Option sein, denke ich. Ja. Papanikolaou, weiß ich nicht, ob der noch genug.
Nee, der hat den Footprint nicht. Ward hat natürlich fehlt das so ein bisschen, gerade bei diesen Drive, fehlt so ein bisschen Physis. Ich glaube wirklich dann, ob Ward das faulfrei bleiben kann im ersten Viertel, in der ersten Halbzeit, ist, glaube ich, schon so das erste kleine Detail, was recht wichtig werden könnte.
Ja, also dieses eine Spiel im März hat Horton Tucker auch 30 Punkte gescored. Das war ein richtiges Fest auch gegen Fournier, der 36 gescored hat. Und ich denke, das könnten wieder entscheidende Faktoren auf jeden Fall sein auf beiden Seiten. Was auch super spannend ist, Nikola Milutinov, in der Defense gegen Horton Tucker, Nikola Milutinov, ein Spieler, der eigentlich fast nie foult. Der hat auch 40 Minuten mit Vesenkov die wenigsten Fouls in der ganzen Liga, unter einem Foul pro Spiel. Und ich hatte das Gefühl in dem Spiel auch, dass jetzt auch Olympiakos hat es gewonnen, aber er hat 30 Punkte gemacht, Horton Tucker im März. Ja, dass da sehr wenig Gegenwehr kam. Also ich weiß nicht, also mit einem Foul wird er wahrscheinlich nicht aus dem Spiel kommen, ohne dass das funktioniert, ehrlich gesagt.
Für mich ist das Spiel die große Frage, ob das wieder mal so ein, wir brechen das Sicherheitsglas bei Nili Kinar. Er hat in diesem letzten Spiel auch 17,5 Minuten gespielt und diese Defense, diese Art von nach oben verteidigen können, von der 1 bis im Prinzip zu 4 oder manchmal sogar auf der 5, ist für mich eine Funktion, die wichtig ist, in diesem Spiel zu erfüllen. Es ist schon interessant, dass ich bei Fener trotzdem jetzt mehr das Gefühl habe, dass ich ungefähr weiß, wie so eine Crunchtime 5 aussieht. Und bei Olympiakos habe ich immer noch das Gefühl, es ist so ein bisschen, wer funktioniert heute? Ne? Also ich meine, jetzt in der Monaco-Serie haben wir nichts gelernt über diese Mannschaft. Also auch wenn du ihnen vorhin nochmal Props gegeben hast, Lukas, gerade die letzten zwei Spiele gegen Monaco war wirklich da einfach nur noch ein besseres Trainingsspielchen mit weirden Rotationen dann auch.
Ja.
Und das, was mich vor eine Frage stellt, sind diese ganzen Spieler on the fringes. Du hast es schon gesagt, Evan Fournier in diesem Spiel mit 36 Punkten, was Olympiakos gewonnen hat. Gleichzeitig ist Fournier jemand, der immer wieder fast annähernd aus der Rotation rausgefallen ist in letzter Zeit. Dann hast du in diesem Spiel, wie gesagt, Lili Kinar mit 18 Minuten. Lili Kinar jetzt in einem Spiel eingesetzt, nur gegen Monaco in der Playoff-Serie. Und dann natürlich noch das große Fragezeichen, Sascha Vesenkov, der Wadenprobleme zu haben scheint. Wir wissen, glaube ich, alle nicht genau, wie seriös die sind. Also, ich blicke auf Fener und ich kann es selber nicht fassen, aber nach diesen 4 Playoff-Spielen habe ich fast das Gefühl, diese Mannschaft ist klarer in ihrer Identität. Oder lasse ich mich da täuschen von der Tatsache, dass ich das Gefühl habe, ich habe einfach Olympiakos schon lang kein echtes Basketballspiel mehr spielen sehen.
Also ich glaube tatsächlich, dass du recht hast. Auf dem Papier ist es, wenn es nicht dieser Heimvorteil und diese Euphorie ist, dann ist für mich Fener der Favorit. Einfach auch, weil ich finde, du hast, was die Defense gegen Vesenkov angeht, erstmal ist es sowieso nicht, dass sie nicht diese einfachen Sachen kriegen werden. Ich glaube, sie werden nicht diese, sie sind physisch genug, die kleinen Spieler sind physisch genug, auch im Zweifel auszuboxen, dass er nicht seine 3 Offensiv-Rebounds einsammelt. Die Switch-Situation, keine Mannschaft ist so darauf gepolt, dann wirklich explizit, das Leben zur Hölle zu machen. Vesenkov, der cutten will, der irgendwie sich abseits des Balles bewegen will und so. Da haben sie, nochmal mit der Größe, mit Biberovic, mit Wade Baldwin und so, die großen Guards, Hall. Das ist genau die Mannschaft, die Batsokas nicht sehen will. Da bin ich mir sehr sicher. Was will Batsokas mit seinem Offensiv, mit seiner Maschine nicht sehen? Es ist der Switching-Sumpf, wo du auf einmal mit Vesenkov nicht unbedingt mehr was machen kannst und nicht sagen kannst, okay, du guckst irgendwie eine dritte Viertel hoch und er hat 7 Würfe genommen, davon waren 6 unmöglich und er hat 2 getroffen davon. So, das ist einfach, das ist die große Aufgabe.
Ja, ich tippe, dass Nili Kinar ehrlich gesagt gar nicht spielen wird, weil er eben nur einen Einsatz auch hatte in den Playoffs. Ich finde, Vasokas hat eigentlich schon seine Rotation jetzt gefunden. So, also er hat Walkup und Corey Joseph, die sich die Minuten so teilen. gefunden. Dann auf der 2 meistens einer von Dorsey und Fournier auf dem Feld. Und dann auf der 3 so das Dreigestirn Ward, Papanikolaou und McKissick. Auf der 4 Peters und vor allem eben Vezenkov. Und auf der 5, das ist eigentlich, also es ist schon krass, welche Vorteile Pejos auf der 5 hat. Also sie haben da mit Miljutinov, Dante Hall und Tyreek Jones drei wirklich drei der besseren Center der ganzen Euroleague, würde ich sagen. Und Penna-Bartsch hat da eher, sag ich mal, so funktionale Big Men, also wie Birch halt, der ihre Switch-Defense halt sehr gut spielen kann und Melly und Chris Silver, der auch plötzlich Rotationsminuten bekommen hat, die ganz okay waren in meinen Augen in den Playoffs. Ich denke, für Pejos kann es auch ein Faktor sein, ein sehr gutes Rebound-Team, dass sie das vielleicht, dass sie das dominieren vielleicht.
Aber kriegen sie da auch genug Offensive, würdest du sagen? Also
ich glaube, ist es
genug, um dann eben auch die High-Lows zu bekommen oder um einfach dann ein paar Offensive über uns einzusammeln und so? Das ist für mich, das ist die Frage. Ja, sie haben viel mehr Länge, viel mehr Physis in der Zone, aber ich weiß immer noch nicht, ob das dann die Spieler sind, die dir dann über 40 Minuten immer wieder was die Längenvorteile in Zählbares ummünzen.
Ja, also fürs Rebounding hilft es natürlich auch, wenn du in die Spots kommst und die Defense-Mode bewegen musst. Und das ist natürlich schon ein großes Fragezeichen. Ja, also ich sehe sehr viele 1-gegen-1-Würfe nehmen, Fournier und Dorsey, vielleicht spät an der Shotclock, in der Shotclock, genau. Und du wirst wahrscheinlich gucken müssen, dass du Matchups bekommst, die gut passen. Zum Beispiel, wenn Jantun auf dem Feld ist, den gegen Vezenkov, da versuchen, tiefe Seals zu bekommen für Vezenkov. Das ist auf jeden Fall etwas. Ich kann mir vorstellen, dass die auch versuchen werden, dass Jantun und nicht viele Minuten, also Jaschikevic wird versuchen, dass Jantun nicht viele Minuten in dem Spiel geben muss, denke ich. Und vielleicht Melly im Foul Trouble zu bekommen. Der hat so 3 Fouls pro Spiel in 23 Minuten, knapp drunter. Das ist auch ein super spannendes Matchup für mich. Also Vezenkov, einer der besten Offensivspieler gegen Melly, einen der besten Verteidiger auf den großen Positionen. Was für mich auch interessant, also ich sehe auch gute Lösungen eigentlich für Fenner. Also kurios diese Serie war gegen Monaco, fand ich, dass Monaco durchaus auch Lösungen angeboten hat. Also sie haben oft diese, also Pejos, die hatchen zwar das 1-5 Pick'n'Roll nie eigentlich, aber dieses 1-4 Pick'n'Roll mit Vezenkov hatchen die andauernd, damit er auch nicht in Switches kommt. Und da hat Monaco es häufig geschafft, mit Blossom Game in Short Roll zu kommen und daraus offene Würfe zu kreieren. Und das ist etwas, was ich sehr gut sehen kann mit Melly zum Beispiel, dass sie dieses 1-4 Pick'n'Roll spielen und er auf den High Post abrollt und sie daraus Würfe kreieren. Ich denke, das wird Jaschikevic ab und zu suchen. Also ich sehe eigentlich klarere Optionen auch für Fenner insgesamt in dem Spiel eigentlich, ehrlich gesagt, ja.
Die Frage ist für mich, musst du das 1-4 Pick'n'Roll überhaupt so hart hatchen, wenn du nicht Mike James auf der anderen Seite hast? Ne? Ich weiß, Wade Baldwin kann auch aus dem 1-gegen-1 kreieren, aber er ist nicht dasselbe Mismatch aus meiner Sicht für Sascha Vezenkov. Wobei du schon recht hast, dass sie Vezenkov so gut wie immer eigentlich versuchen auszuhalten aus diesen. Aber das wäre für mich jetzt so ein Wrinkle, den man vielleicht anpassen könnte, dass man sagt, okay, für dieses eine Spiel, wenn ihr mit Wade Baldwin in 1 gegen 1 gegen Vezenkov gehen wollt, dann go ahead and do it. Oder sehe ich da den Gameplan dann zu optimistisch, dass ich sage, Wade Baldwin kommt sowieso ja meistens zu seinen Mitteldistanz-Spots. Ob da jetzt ein Vezenkov davor steht oder wer anders, ist erstmal nicht so ein großer Unterschied in der Wurfqualität vielleicht.
Mhm. Ja, also sie könnten auch einfach absenken, denke ich, könnte schon helfen, auch wenn dann natürlich Baldwin, sag ich mal, in In-Between-Game so stark ist in der Mitteldistanz, dass er mit einem Fake, mit einer Hesitation vorbeikommen kann. Also ich habe es halt ständig gesehen, dieses Hatchen mit dem 1-4, also dass sie das ständig machen mit dem Piakos, auch in der Hauptrunde, egal gegen wen, ehrlich gesagt. Von daher rechne ich damit jetzt auf. Es ist super kurios auch einfach, wie wenig diese beiden Fünfer, Vierer faulen bei Dreos. Also ich habe es irgendwann mal nachgeschaut. Vezenkov hat sich zuletzt 2016, glaube ich, ausgefault und Miljutinov zuletzt 2019. Also da bin ich auch super gespannt, wie Pejos dagegen hält. Also es sind zwei Spieler auf 4 und 5, die nicht faulen eigentlich. Also die versuchen, Foul zu vermeiden. Ich bin sehr gespannt, also wie das so laufen wird gegen zwei Spieler, die eigentlich absolute Wuchtbrummen sind mit Baldwin und Horton Tucker, ja.
Es ist ja so ein bisschen die Frage, die in der Luft hängt, per Fener, der amtierende Champion natürlich. Jessica Vitius hat auch so ein paar Anläufe gebraucht gegen Olympiakos Piräus. Es ist ein Rekord, das fünfte Mal in Folge bei einem Final Four dabei. Immer ohne den Titel am Ende. Ist das auch eine... Ich meine, es ist immer schwer für mich, so Coaching und Teamleistungen anhand von zwei Spielen zu bewerten. Ne? Aber wenn wir jetzt dieses Pattern über 5 Jahre haben, reden wir dann auch in Bad Zuckers vielleicht von einem Coach, der eine sehr gute offensive Identität schaffen kann für so ein Team und ein sehr gutes Konstrukt, aber der innerhalb dieser 40 Minuten vielleicht nicht das gleiche Level an Anpassungen vornehmen kann wie andere Coaches auf anderen Seiten.
Ja, ich glaube schon, dass das stimmt. Ich glaube, dass wenn du halt so ein meisterhaftes System kreierst, was so funktioniert und dann du in was reinläufst, was es irgendwie das aufhalten kann. Und es gibt nicht viele Situationen, aber es ist dann eben mal so. Gerade wenn dir Shooting fehlt von einem Thomas Walker, gerade wenn du personell innerhalb dieses Systems gibt es Schwachstellen, aber die überkommst du mit dem System. Und dann irgendwann kommt das System an die Grenze und dann hast du halt einfach, werden Schwachstellen aufgelegt und dann kannst du nicht mehr, also ich glaube immer, wenn du so extrem gut bist in einer Form des Spielens, dann ist es unmöglich, nur in der Nähe genauso gut zu sein mit einem zweiten oder mit einem dritten strategischen Ausrichtung. So, das ist Vezenkov, Spacing, die passenden Big Men, das ist dein System. Und wenn das nicht funktioniert, weil jemand alles wegswitcht und du hast nicht die 1 gegen 1 Spieler und Tyler Dorsey wird es so im Zweifel, auch wenn er mich schon über 40 Spiele dieses Jahr mir einen Narren aufgebunden hat, muss er es mir dann am Ende trotzdem zeigen. Und ich glaube, dass da wüsste ich gar nicht, was ich ihm so richtig für einen Vorwurf machen kann. Ist er eher großartig, dass er eben überhaupt so ein System kreieren kann? Oder will man ihm jetzt vorwerfen, dass er keinen Plan B hat? Am Ende ist es für Jessica Vitius vielleicht genauso. Also wenn er nicht die Mannschaft kriegt, für Jessica Vitius ist es das perfekte Matchup. So. Also genau das ist das, wo auch diese komische Fenner-Mannschaft genau so ihre Stärken ausspielen kann. Und dann ist es im Zweifel einfach so ein bisschen unglücklich. Ich bin sehr gespannt, ob Bad Zuckers sich was ausdenkt. So ein Tariq Jones, wir switchen jetzt doch mal, wir bekämpfen Feuer mit Feuer und wir versuchen viel Physis, also Nili Kina. Also ich glaube fast nicht, dass wir das sehen werden. Sondern ich glaube, im Zweifel müssen die Spieler einfach ihre Dämonen bekämpfen. Muss Thomas Walker einfach, muss er zwei reinwerfen. Muss ein Fournier dann den Job machen, für den er geholt wurde, nämlich dann im vierten Viertel vielleicht mal 8-9 Punkte machen. So. Die Spieler müssen ihre Jobs machen. Ich weiß einfach aus meiner Erfahrung, ich glaube, wir hatten einmal oder zweimal das Final Four oder einmal auf jeden Fall das Final Four zu Hause, das Pokalwochenende. Und da in dem Modus damals war einfach so, Ulm ist Ausrichter und damit wussten wir, es wird einen Punkt geben dieses Jahr, wo wir 2 Spiele gewinnen und einen Titel gewinnen können. Und das hat einfach eine Schwere. Also du bist schon, das war dann im Februar und du bist quasi im Dezember, bist du im Kopf schon bei diesem Final Four. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie intensiv dieses Athener Final Four über diesen Olympiakos-Spielern oder in diesen Köpfen einfach schon drin ist, wie präsent das über Wochen und Monate war. Und da wissen wir alle, das kann halt dann 2 Sachen hervorrufen. Das kann dieses furiose erstes Viertel, sie sind und irgendwie, da entsteht ein Rausch oder es entsteht genau der Thomas Walker-Krampf und es wird, du siehst sofort nach 3 Minuten, oh oh, die Dämonen kommen wieder aus ihren Löchern.
Deswegen ist für mich ein Spieler, den ich mir noch ganz fett angestrichen habe hier in meinen Notizen, Corey Joseph. Wir haben ihn im frühen Saisonverlauf, also er wurde später erst nachverpflichtet, war bei Monaco lange festgesteckt, als er dann kam, deutlich außer Form, auch laut eigenen Aussagen, deutlich außer Form. Wir haben 3 Spiele von ihm gesehen in der Serie gegen Monaco. Das erste Spiel, gerade Game One, wirkte Corey Joseph das erste Mal wie der Corey Joseph, den wir als einen der besten Bankspieler, Bankguards in der NBA erlebt haben, noch vor ein paar Jahren. Wie groß, Lukas, in deiner Einschätzung kann der Faktor Corey Joseph sein, eben auch um diese Switching-Defense zu schlagen? Denn auch Corey Joseph ist jemand, der zumindest in meinem Kopf sich, wenn man jetzt diese vergangenen Zeiten sich anguckt, diese Würfe aus dem 1 gegen 1 vielleicht besser kreieren kann als ein Thomas Walkup zum Beispiel.
Ja, ich sehe ihn da eigentlich auch nicht als Lösung, ehrlich gesagt. Also er hat nicht den Footspeed, also er ist nicht schnell genug, hat Probleme, da wirklich Separation zu kreieren. Es ist schon super kurios irgendwie, also ich weiß gar nicht, ob Corey Joseph es selbst gesagt hat, dass er außer Form war, aber Monte Morris hat bei Eurohoops gesagt, dass er jetzt endlich in Form war vor ein paar Wochen und also du holst zwei Spieler nach, die eigentlich absolut außer Form sind, wo du hoffst, dass die eigentlich alles, sag ich mal, lösen, was die letzten Jahre an Playmaking gefehlt hat, also ja, das ist schon schwierig, also ich fand Josephs letzte Spiele sehr respektabel, ich finde, der hängt sich auch defensiv sehr gut rein, also er hat ein gutes Gefühl für Abstände, spielt physisch, ist auch so einer, der einfach ja auch diese Spurs-Jahre, diese Spurs-Offense mit viel Bewegung, abseits des Balles etc. Auch noch erlebt hat und auch mitgespielt hat und der passt, glaube ich, auch so ein bisschen eben in diese Offense, die auch eben sehr viel Bewegung ohne Ball hat oder sehr viele Aktionen, wenn der Ball gepasst wird etc. Aber für mich ist er kein neues Element. Und ja, ganz interessant fände ich sogar noch als Element, aber der ist ja nach Patellasehnenriss gerade erst wieder fit, hat zwei Spiele oder so gemacht am Ende der Hauptrunde, Mustafa Fall, aber sie haben halt noch drei andere Raketen auf der 5, ich weiß nicht, ob der in Silvercard überhaupt schaffen wird, aber der wäre zum Beispiel einer, den du im Post gegen Cambridge einfach den Ball geben könntest und die müssen ihn eigentlich doppeln. Aber ich bin gespannt, ob der in Silvercard kommt, aber dann ist Tyreek Jones oder Dante Hall nicht dabei.
Ich finde den Cambridge-Disrespect, der sich von der NBA durchzieht in die Euroleague, immer wieder interessant. Ich hab den Eurobasket-Podcast auch gehört vor kurzem, wo ich mir erklären lassen durfte von den Leuten da, dass kein Euroleague-Team außer Fener sich jemals Cambridge geholt hätte und was für eine geniale Idee das ist. Und ich war so, what? Cambridge? Also, ich meine, Cambridge ist vielleicht jetzt nicht der Offensivspieler, den du haben möchtest, aber er ist wirklich die Definition von defensiver Stabilität. Und ich glaube auch nicht, dass du mit einem Musterverfall ein Mismatch kreierst gegen Cambridge, mit dem du happy bist als deine Offense für länger als eine Possession.
Ich glaube schon. Ich glaube es schon. Also Musterverfall ist ja auch durchaus einer, der auch mal zwei Assists pro Spiel oder so immer geliefert hat. Also der wird eigentlich konsequent gedoppelt und kann dafür sorgen, dass der Ball eigentlich in Bewegung kommt. Aber ich tippe, er wird nicht spielen, weil also ich glaube zwei Spiele oder so in der ganzen Saison nach so langer Verletzung, ich glaube, das reicht einfach nicht, um da in den Kader zu gucken.
Ja, dann bin ich die Stimme Kanadas.
Aber ich mag Cambridge, also ich meine, er ist, ich wollte es nicht falsch sagen, also wie gesagt, das ist so ein funktioneller Big Man, der einfach in dieses Jerzy Kabiches Switch-System passt, also einfach der die Guards vor sich halten kann, auch einer der besten Verteidiger meines Erachtens auf den großen Positionen. Hat übrigens auch mal im Finale gespielt mit Olympiakos gegen Fener. Wollte ich mal so reinwerfen, so als Trivia-Fact, vor Urzeiten.
Ja.
Vielleicht ist sie auch extra motiviert.
Ja. Sehr gut, sehr gut. Also für mich sind die beiden Kanadier ganz oben auf der Liste, Corey Joseph und Cambridge. Jetzt brauche ich natürlich muss von euch verlangen, euch festzulegen. Per, wer gewinnt Halbfinale 1?
Also ich bin jetzt wieder hintergerissen zwischen, was ich sehen will. Eigentlich will ich kein Repeat, aber ich fürchte, wenn du mich nur nach dem Ergebnis fragst, dann gewinnt Fener mit 6.
Mhm. Lukas?
Also ich glaube, beide Teams können es einander richtig unangenehm machen. Also ich glaube, dass beide Teams Probleme haben könnten, offen zu kreieren. Also es könnte richtig ekliges Spiel werden, auch wenn ich jetzt keine Werbung mache für unsere Zuhörenden, aber vielleicht sind das ja richtige Defense-Fetischisten. Ich tippe, der Heimvorteil von Olympiakos macht sie gewinnen mit 4. Heimvorteil bei Panathinaikos, ja.
Ich bin bei Olympiakos auch, einfach nur, weil ich glaube, es wird jetzt Zeit und ich glaube, dass dieses Finner-Team, auch wenn sie gegen Kaunas die Serie gewonnen haben, schlagbarer ist, als man denkt. Und ich glaube, Olympiakos ist auf dem Trail. Lass uns rübergehen zum spanischen Halbfinale. Valencia gegen Real Madrid. Zwei Mannschaften, die sich oft gesehen haben bereits in dieser Saison. In der Euroleague isoliert gab es ein 1:1 in der Saisonserie zwischen den beiden. Ich glaube, die Duelle in Spanien haben alle die Madrilenen gewonnen, wenn ich nicht falsch liege da. Zwei Supercup Teams, deren Vibes... Ah, Supercup, danke, hat Valencia gewonnen. Ja, richtig. Zwei Vibes reingehend in dieses Halbfinale, die nicht unterschiedlicher sein könnten für mich. Es ist die völlige Euphoriewelle von Valencia versus die Beamten, die Büroarbeiter von Real Madrid, wo man irgendwie immer das Gefühl hat, dieses Team hat genau die gleiche Stimmung für die ganze Saison. Man hat selbst bei einer gewonnenen Playoff-Serie oft das Gefühl, so naja, also so wirklich toll passt das alles nicht zusammen. Es fehlt Eddie Tavares, der für mich immer noch der ganze das ist die ganze Defensive von Real Madrid. Sie haben diese Serie gegen ein formmäßig angeschlagenes Hapoel dennoch in 4 Spielen gewonnen. Per, was ist der Vibe-Check für dich bei dieser Serie?
Ja, also es überwiegt tatsächlich die Eindrücke von mir oder für mich von Valencia von dem ersten Spiel, gerade Spiel 1 in der Panna-Serie, gerade die erste Halbzeit in der Panna-Serie. Ich erinnere mich so ein bisschen in der Halle gewesen zu sein beim EuroLeague Final Four mit Fenerbahçes erstem Viertel oder erster Halbzeit in dem Halbfinale vor 2 Jahren, wo sie eben schon mit 20 hinten sind, einfach die Nerven nicht zusammenkriegen, keinen Wurf treffen und dann so ein bisschen brauchen, um wieder Basketball zu spielen. Und ich glaube, das hat Valencia noch nicht abgelegt. Also selbst wenn sie diese Serie gewonnen haben, 3-mal Panna hintereinander geschlagen, 2-mal im Oaxaca gewonnen und man denkt, sie sind jetzt sie sind jetzt unbesiegbar und sie können nicht mehr Schuck sein, aber das glaube ich nicht. Ich glaube, dass es nochmal eine größere Bühne ist. Und also wenn man jetzt in so ein Sportliche eintauchen will, und genau das ist ja die Qualität von Real Madrid. Also mit einem Selbstverständnis zu einem Final Four zu fahren, egal wie schlimm das die Saison war oder wie uninspiriert der Basketball phasenweise wirkte. Für diese Mannschaft ist das wirklich Business as usual. Sie fahren dahin und es ist für sie ein ganz normales Euroleague-Halbfinale. Und die Diskrepanz zwischen den beiden könnte ja auch da nicht größer sein. Also mit welchen Gefühlen die eine Mannschaft hinfährt und die andere Mannschaft hinfährt, das ist monumental und das kann man bei einem Euroleague-Final Four, kann man es einfach nicht, es ist ein Spiel und es reicht einfach, dass du ein Viertel nicht da bist. Von daher ein Riesenvorteil Real Madrid. Und dann, wenn es so in dieses Sportliche reingeht, ist es einfach die Lösung, auch aus so einem krampfigen, also sollte Valencia jetzt ihre 3 nicht treffen, dann sollte sie so ein bisschen verklemmt sein. Die Einfachheit, in die Panna-Spiele trotzdem reinzukommen, mit alle meine 3 Guards schlagen ihr direktes Matchup mit Leichtigkeit und sind sofort in der Zone und daraus kann ich mir was kreieren. Ich komme an die Freiwurflinie, ich komme jedes Mal in die Zone, es gibt jedes Mal den nächsten guten Wurf. Das wird in der Form nicht da sein. Und dann auf der anderen Seite ist es halt das Passen aus den Hedge-Situationen, das Passen, der erste Pass raus aus dem Pick-and-Roll, die Lösung, das Spiel abseits des Balles wird bei Real Madrid so viel besser sein, als Panna sich da einen abgebrochen hat über 5 Spiele. Also ich sehe da die Vorteile tatsächlich, so weh mir das tut, bei Real und bin gespannt, wie diese junge Truppe, in die wir uns so verliebt haben, damit umgehen wird.
Ja, Lukas, ich meine, das habt ihr auch in der letzten Podcast-Folge schon angesprochen, aber wenn man sich jetzt im Gegensatz zu dem, was Panna da gemacht hat, Facundo Campazzo vorstellt als Ballhändler gegen dieses aggressive Hedge bei Valencia, dann bekommt man plötzlich ein so ein bisschen mulmiges Gefühl in der Magengrube aus der Sicht von Valencia, oder?
Ich glaube, Valencia gewinnt das Spiel und da ich glaube, dass das für Real etwas ist, was sie einfach noch nicht spielen mussten jetzt, ohne Tavares und ohne Len, der auch fehlen wird. Der hat auch eine ordentliche Serie gespielt, meines Erachtens gegen Hapoel, zumindest konnten sie so ihre Drop-Defense da weiter so spielen. Ja, und sie haben es auch noch gar nicht in der ACB getestet, weil sie ja wegen der Quotenregel Okeke oder Lyles aussetzen lassen mussten oder haben. Und also sie werden mit 5 out spielen müssen mit Lyles bzw. Okeke. Die haben bisher 29 laut 3-Steps Basket oder so 29 Minuten zusammengespielt und also sie müssen eine Konstellation spielen, die sie noch nicht gespielt haben. Bin gespannt, ob Scariolo vielleicht Almanza auch bringt, also er hat 2 Spiele die Saison gemacht in der Euroleague, einfach um diese gleiche Rotation zu wahren. Also ja, ich sehe nicht, dass Real dieses Spiel spielen kann, was sie bisher gespielt haben. Sie müssen Garuba 2,3 Meter spielen, mit dem können sie nicht ihre Drop-Defense normal spielen, da müssen sie ein bisschen weiter raus und da kann Valencia eben mit diesen Guards und mit Konstellationen auch sich Matchups rauspicken auf 1-2 und dann ihn dort besser attackieren als in Tavares meines Erachtens mit Blocks rejecten, also die Gegenseite nehmen und so. Ich sehe eigentlich nicht, dass Real die in irgendeiner Weise verteidigen kann, ehrlich gesagt, ohne Tavares. Also, ja, für mich ist Valencia der Favorit. Also, auch Real ist ein super Rebound-Team eigentlich. Es spielt aber ohne beide Türme. Ich sehe es schwierig, dass Real das Spiel gewinnen kann, ehrlich gesagt. Ja.
Es gibt eine Qualität speziell, die sich extrem gut auf solche Elimination Games überträgt, aus meiner Sicht, und das ist, dass Valencia massives Plus an Wurfchancen hat, eigentlich in fast jeder Situation. Ich glaube auch in der Serie jetzt gegen Panna in 4 von 5 Spielen deutlich mehr Abschlüsse aus dem Feld. Und genau das, was du gerade angesprochen hast, Lukas. Ich glaube auch in diesem Duell wird, also wenn alles normal läuft, das klare Wurfchancen Plus an Valencia geben. Womit man dann vielleicht auch so eine kalte Phase, so ein Schuck sein, wie du schon gesagt hast, Per, mal überwinden kann. Was siehst du denn, Per, für Wege, weil es hörte sich jetzt zumindest so an, dass du eher Real da vorne siehst, wie Real das überkommt, dass eben ihre defensive Identität nicht wirklich da sein wird.
Ja, das ist natürlich schwierig. Das ist natürlich schwierig. Aber ich hätte jetzt, also ich glaube, ich kam eher aus der Position von Valencia hat jetzt 3-0 oder 3 Spiele hintereinander gegen Panna gewonnen, Tavares ist nicht da. Alle gehen davon aus, Valencia marschiert easy ins Finale. Und das glaube ich auf keinen Fall. Also ich glaube, dass mit den Erwartungen vielleicht aus den Halbfinals und mit der Verletzungssituation,
das glaube ich auch nicht, ja.
Dass es nicht so einfach wird. Für mich wäre es zum Beispiel, wenn Alex Len noch da wäre und das wäre für mich fast gefährlicher. Also ich glaube, dass für Real dieses Trey Lyles auf der 4, Hezonja auf der 4, übertriebenes Shooting, im Zweifel dann einfach auch besseres Shooting, als auf der Gegenseite ist. Und ja, dann musst du switchen oder dann musst du einfach versuchen, so ein bisschen anders. Also ich glaube, es hilft der Offense von Real auf jeden Fall, dass sie dann quasi ohne klassischen Fünfer spielen. Und das ist.
Die können es so ein bisschen spiegeln, das System, sag ich mal auch so. Das ist auf jeden Fall so, ja. Und sie können ja, auch mit Lyles auf Short Roll gehen und dann maximal Spacing und so, ja. Ist schon spannend, ja.
Bin gespannt. Also, wie gesagt, wenn sie einfach einen schlechteren Fünfer mit in der schlechteren Drop Coverage spielen würden, dann würden sie gefressen. Aber ich glaube, wenn sie das nicht tun und Scariolo ist, glaube ich, wenn dann in der Lage, auch da irgendwie so ein bisschen zu basteln, dann wird es auf jeden Fall, es wird auf jeden Fall auch eine taktische Herausforderung geben für Valencia.
Ja.
Es wird eine, keine Ahnung, eine Box-in-One gegen den Ball für den Spieler. Es wird diese Momente geben und es ist einfach groß. Und nochmal, wenn das eine Serie wäre ohne Tavares mit Valencia, dann wäre ich ohne Frage bei Valencia. In einem so einem komischen, krummen Spiel mit Real spielt irgendwie ohne großen oder Garuba spielt dann irgendwie mal so auf einmal wieder wie 22 und verteidigt im Switch. I don't know. Es wird enger als gedacht.
Ich bin gespannt, wie sie es machen. Also ich kann mir auch vorstellen, Scariolo hat sehr positionsgetreu rotiert, gerade in der Rückrunde. Ja, also eigentlich jede Position nur 2 Spieler und selten Ausweichsachen. Also manchmal vielleicht Horizoni auf 4. Aber kann mir theoretisch auch vorstellen, dass er sagt, Garuba spielt 31 Minuten und wir geben 9 Minuten Almanza, nur damit wir die Rotation so beibehalten, wie es ist. Ich bin gespannt.
Und Maledon und Feliz und Campazzo werden anders vor den Guards bleiben, als wir das jetzt gesehen haben.
Ja.
Die spazieren einfach nicht mehr mit einem Jab-Step oder mit einem Antritt in die Zone. So, das, glaube ich, sehen wir halt in der Extremität nicht mehr.
Ich muss jetzt leider wirklich raus, also ich muss. Ja, tut mir sehr leid. Deshalb habe ich das auch ein bisschen verkürzt mit. Ich glaube, Valencia gewinnt das so klar, wie ich das klingen lassen habe, sollte das gar nicht sein. wer gewinnt für euch das ganze Turnier? Also ich sage, ich will eigentlich Valencia sehen, die das alles gewinnen. Also ich will das sehen. Und ich sage das jetzt auch einfach mal. Also. Okay. Ja.
Das wäre ein Traum. Es wäre mein Traum, weil das Valencia gewinnt auf jeden Fall. Ich würde es auch Olympiakos gönnen. Ich habe sehr viel Sorge davor, dass Fenerbahce das nochmal holt.
Ja.
Für mich ist es die Zeit von Olympiakos. Für mich ist die Zeit gekommen.
Ja. Schlimmster Ausgang wäre, glaube ich, Olympiakos gegen Real im Finale. Und es ist, sie müssen noch mehr Dämonen bekämpfen. Es ist so. Boah, das wäre ganz
und dann,
grausig. Und dann Real gewinnt.
Tie-Game in der letzten Minute. Ja. Sergio Llull kommt rein und wir wissen alle, was dann passiert.
Ich ziehe jetzt mal Panama-Trikot aus. Ich habe hier Panama-Mike-James-Trikot verwaschen ist, damit es auch fast angezogen, damit die ja auch ihren Moment bekommen. Aber ich muss jetzt hier los. Vielen Dank, ihr habt mich sehr gefreut, dass ich dabei sein durfte.
Auf jeden Fall, Lukas. Vielen Dank für dein ganzes Zeug das ganze Jahr.
Danke dir, Lukas.
Ja, danke euch.
Bis bald.
Bis bald. Viel Spaß noch.
Ciao. Das war jetzt dann in 40 Minuten komprimiert einfach die volle sportliche Dröhnung aus dem Euroleague Final Four. Ich glaube, die Matchups und die Lösungen, die Gardes Gariolo finden kann mit so einem Kader, sind auch sehr interessant. Ich kann mir sehr gut, weil du Boxer One schon angesprochen hast, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir sehr außergewöhnliche Verteidigungsformen sehen werden gegen dieses Team. Lass uns mal so einen kurzen Bill Simmons Abstecher machen. So eine kurze historische Einordnung. Jean Montero in seiner ersten Euroleague-Saison, 23 Jahre jung oder 22 aktuell noch. Nee, Moment, jetzt verrechnet. Nee, doch, 22 wird 23 im Juli. Ist die beste Saison eines Euroleague-Spielers unter 25 seit.
Boah. Ich liebe es, dass du davon ausgehst, dass ich jetzt einfach so ein paar Namen parat habe.
Also ich hab auch nicht lange drüber nachgedacht, aber es kommt eigentlich nur Luka Doncic. Es kommt nur Luka Doncic. Okay. Es ist nur Luka Doncic 2018. Und auch davor nichts, was mir zumindest sofort einfallen würde. Ich bin mir sicher, ich vergesse jemanden, aber dieser Playoff-Run gerade, diese 5 Spiele sehe gegen Panathinaikos, das haben wir aus meiner Sicht seit Luka nicht mehr gesehen.
Ja, Applaus für ihn im OAKA, nachdem sie das zweite Spiel gewinnen.
Also von Ataman auch.
Von Ataman, von den Fans. Also, und er hat ja wirklich dann auch so ein bisschen großen Hundeanteil in sich. Also dieses am Ende noch mal ein bisschen feisty, das ausgedribbelt. Es gibt noch so ein bisschen Worte hier, Worte da. Krasse Performance zu bestätigen. Also, weißt, wenn du einen dieses Monsterspiel hast, dann nicht im nächsten Spiel ein No-Show, sondern wieder dominierst. Da war schon viel dabei, was ich nicht für möglich gehalten hätte für einen 22-jährigen Fliegengewicht Guard, erste Rookie oder gefühlt erste richtige Euroleague-Saison.
Ich glaube, wir alle würden uns freuen, wenn Valencia in diesem Finale steht. Ich bezweifle es aber, ich sehe Real Madrid, auch wenn sie personal so stark angeschlagen sind, dann doch als die Mannschaft, die da. Aber ich, keine Ahnung, ich habe auch auf Panathinaikos gesetzt schon, aufgrund von Erfahrung und individueller Qualität und war auch da schon falsch. Man muss aber natürlich als Disclaimer auch immer vorneweg schicken, dass so einzelne Spiele vorherzusagen ist.
Unmöglich. Im Final Four ist unmöglich, das wissen wir ja. Es gibt Tendenzen, es gibt, glaube ich, so ein bisschen Matchups, oder man kann sehen, was funktionieren könnte und was nicht. Und wir haben es bei Jasikevicius einfach gesehen, dass er, egal wie groß der Gegner, also sei es ein Spanoulis mit Monaco, wo wir dachten, okay, die haben genug 1-gegen-1-Spieler, die das lösen können. Dann in Žalgiris haben sie genug 1-gegen-1-Spieler, die das lösen können. Und er findet eben Wege, sogar diesen Ausnahmetalenten das Leben so schwierig zu machen. Und das sehe ich dann bei Olympiakos schwierig. Und das ist dann sowas, wo ich glaube, ja, das ist greifbar, das ist handfest. Und dann muss man gucken, ob die Physis übernehmen. Aber nochmal, vielleicht wichtiger auch als Euroleague Final Four, die Anni Obst Netto-Werbung mit Harpe Kerkeling. Was sind deine Gedanken dazu als Freund?
Ich hab sie nicht gesehen, es tut mir leid.
Ein deutscher Basketballspieler macht mit Harpe Kerkeling eine Werbung, eine humoristische Werbung, und du hast sie nicht mitbekommen.
Das ich habe sie nicht deins. Gesehen.
Können sich mehr Nischen treffen als deutsche Komödianten und deutsche Ausnahmewerfer?
Ich habe leider alle Werbungen überall. Ich habe Adblocker für alles, was ich benutze. Es gibt bei mir keine Werbungen.
Es gibt bei dir keine Werbung.
Es gibt bei mir, aber ich werde sie mir, ich werde sie googeln.
Bist du schnell genug? Ich dachte so, dir würde vielleicht auch was eingefallen, weil ich das dann für nette Werbung macht, ist ja so. Ich dachte immer, da wäre auch was gegangen mit so diesem jetzt 5,3 Millionen netto, ist ja auch immer der Zusatz, den wir ihm geben. So. Also der Netto-Obst, das fand ich gut. Sie haben halt so das klassische Obst- und Gemüse-Play gemacht.
Ja.
I don't know.
Ich glaube, der Netto-Obst ist ein bisschen zu nischig. Ich glaube, es ist ein bisschen zu, man muss die genauen
Verträge. Aber es ist ja wirklich, es gibt ja keine andere Sportart so, wo man immer, wenn man von den Verträgen spricht, wo immer noch so Netto hinterhergeschoben wird. Es ist natürlich auch natürlich super relevant, aber ich weiß auch nicht so. Netto ist ein geiler Spitzname eigentlich auch. Ich würde ihn, glaube ich, wenn er noch in meiner Mannschaft wäre, dann würde ich ihn nur noch Netto nennen, glaube ich. Schon vor der Netto ist ein geiler Spitz.
Ja, ich werde es mir nachher anschauen. Ich kann dir leider aktuell kein Feedback dazu geben, aber Andi Obst steigt die Ränge nach oben. Wir haben jetzt theoretisch, wann musst du denn los, Per? Du musst irgendwann zum Flughafen, ne?
Mhm.
Willst du noch kurz über den Aufstieg des neuen besten Basketballspielers der Welt sprechen? Oder ist der Moment noch nicht gekommen? Möchtest du kurz über Victor Wembanyamas All-Time-Classic-Game gegen die Oklahoma City Thunder sprechen?
Ich glaube, das würde jetzt sehr weit reichen. Ich glaube, dieser Wurf aus 10 Metern zur zweiten Verlängerung ist für mich eine... Wenn du, es gibt ja diese Ausschnitte, und ich glaube, wenn du das, ich weiß nicht auch, was es so für Checkpoints gab. Ich glaube, das ist eine Kategorie, die müsste man nochmal so aufbrechen. Dinge, die für uns jetzt vielleicht auch normal sind, aber die, als sie geschehen sind, das erste Mal auf dem Basketballfeld, die Leute einfach dachten, was passiert hier? Ich weiß nicht, ob es vielleicht auch so ein Dr. J, so ein Dunking oder auch dieses, so ein Layup von Michael Jordan gibt es, wo er einfach so durch die ganze Zone fliegt und auf der anderen Seite des Korbs abschießt. Und es sind so, das ist so ein Moment, der für die Zeit, in der Zeit verewigt wird. Und ich glaube, wenn du jetzt Menschen aus der Vergangenheit ein Bild zeigen würdest, wo ein 2,30 Meter großer Franzose aus 10 Metern abdrückt, mit 24 Sekunden auf der Uhr, um irgendwie zum 100, auf 109, 109 zu stellen, auswärts in seinem ersten Playoff-Run bei den bisher ungeschlagenen Oklahoma City Thunder, das ist rough. Das ist nicht, das ist, man kann es nicht verarbeiten.
Und die historische Parallele ist natürlich so geil. Ich meine, die ist dir nicht verwehrt, aber es ist genau die gleiche Sequenz oder fast genau die gleiche Sequenz wie der Steph Curry-Wurf in Oklahoma City vor 10 Jahren. Es ist der verpasste Midrange-Wurf damals von Russell Westbrook, jetzt von Jalen Williams, der zu diesem Fastbreak führt. Der einzige Unterschied ist, dass Wembanyama den Ball nicht selber vordribbelt, aber es ist wirklich der exakt gleiche Spot für diesen Dreier. Und wow, 41 Punkte, 24 Rebounds, man weiß gar nicht mehr, was man dazu sagen soll. Es ist unfassbar, und selbst wenn diese Serie jetzt verloren geht für die Spurs, dann muss spätestens jetzt, glaube ich, jeder anerkennen, dass dieses Team ready ist für eine Championship schon jetzt mit der jüngsten Starting Five, die jemals in einem Conference Finals Spiel gespielt hat, übrigens. Mit ziemlich großem Abstand sogar. Also wir denken da immer so an den ersten Playoff Run von Magic Johnson und so weiter. Aber das war das jüngste Team, das je zusammengespielt hat in so einem Spot, und sie gewinnen das Spiel ohne De'Aaron Fox. Wahnsinn. Unnötig in die Länge ziehen, habe ich noch eine bizarre Abschlussnews von vor einer Stunde aus der Kategorie bizarre News rund um die NCAA. Saliu Niang spielt nächstes Jahr bei Louisiana State. Ein Mann, der bereits in der NBA-Draft gepickt wurde und jetzt eine Euroleague-Saison hinter sich hat. Spielt nächstes Jahr bei Louisiana State. Es sind merkwürdige, es sind rundherum merkwürdige Basketball-Zeiten.
Aber all das können wir ignorieren und uns jetzt auf das große Final Four Wochenende freuen, dem völlig hingeben. Da ist alles, wie es sein soll. Es ist in Athen, auf dem europäischen Festland. Es ist mit tollen Mannschaften, mit Basketballtradition. Und deswegen, ja,
yes,
tun wir es.
Wir sollen den Blick auf die wichtigen Dinge nicht vergessen. Per, danke dir, ganz viel Spaß. Und wir hören uns dann nächste Woche zusammen mit Benny noch ein letztes Mal. Für euch noch zu Hause, also Freitag, 17 Uhr, Tip-Off. Geht ihr eine halbe Stunde vorher drauf?
20 Minuten vorher, soweit ich weiß.
20 Minuten vorher, also 16.40 Uhr Sendungsbeginn bei Magenta Sport. Das ist Halbfinale Nummer 1 im Euroleague Final Four, Fenerbahce gegen Olympiakos. Und dann 19.40 Uhr dann wahrscheinlich dementsprechend Valencia gegen Real Madrid. Vielen Dank fürs Zuhören und Per, wir hören uns nächste Woche nochmal. Und jetzt erwischt deinen Flieger.
Hellas. Ciao.
Ciao, ciao.